Ja, schön, dass wir hier im Namen Jesus versammelt sein dürfen. Am Sonntag, dem 20. Dezember, das war der dritte Advent, saß ich nachmittags im Wohnzimmer. Meine Frau hatte sich, ich glaube, mit ihrer Schwester getroffen. Und was macht man in Corona-Zeiten so? Es wurde irgendwie langweilig. Ich nahm die Fernbedienung, machte den Fernseher an und dann war auf dem Bildschirm das Gesicht eines bekannten Theologen. Und er hielt eine Kurzansprache. Der kann gut reden, dem höre ich eigentlich sogar gerne zu, weil er mit wenigen Worten viel sagen kann. Und dann sagte er so sinngemäß, wir sind jetzt in der Adventszeit. Und die Adventszeit dient dazu, dass wir uns auf die Geburt Jesu vorbereiten. Ich habe erst mal geschluckt. Jesus wurde nach unserer Zeitrechnung im Jahr 0 geboren. Und wir hatten das Jahr 2020. Und sich im Jahr 2020 auf ein Ereignis vorzubereiten, welches mehr als 2000 Jahre zurückliegt, das ist irgendwie ein bisschen schief, oder? Okay, aber das war ein Auslöser für mich. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ja sein, dass ein Theologe vielleicht eine Meinung vertritt, die von der Kirchen- oder Gemeindemeinung abweicht. Da habe ich im Internet geguckt, habe erstmal auf der evangelischen Homepage geguckt, was sagen die denn über Advent aus? Und da stand dann so sinngemäß, Advent ist die Zeit, wo wir uns auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Dann habe ich nochmal bei den Katholiken geguckt, da stand sinngemäß das Gleiche, aber dann ein ganz interessanter Satz. Da stand, die Adventszeit dient auch dazu, dass man sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Da habe ich gedacht, okay, das ist ja ein Ansatz. Und jetzt möchte ich doch mal gucken, wie wird dieser Ansatz umgesetzt? Ist das heute schon etwas, was man vergessen hat, was keine Rolle mehr spielt? Und man kann ja im Internet so schön Predigten nachsehen. Manche werden gedruckt zur Verfügung gestellt, manche als Video, manche als Audiobotschaft. Und ich habe mir bestimmt 20 Predigten angeguckt, alle aus der Adventszeit. Und ich wollte mal wissen, ob jemand auf die Idee kommt, darüber zu sprechen, was die ursprüngliche Bedeutung ja mal war, dass Advent die Zeit ist, wo man sich auch zumindest auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet. Was meint ihr wohl, wie das Ergebnis aussah? Nichts. Dann habe ich gedacht, okay, es gibt ja auch freie Gemeinden. Schau einmal bei den freien Gemeinden nach. Und ich mag es nicht sagen, aber das Ergebnis war das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, okay, es wird langsam Zeit, dass wir in unseren Gottesdiensten, in unseren Predigten, in unserem Denken und in unserem Handeln wieder das für wichtig machen, was auch wirklich wichtig ist. Denn die Heilige Schrift ist voll davon, dass Jesus wiederkommt. Für uns keine Frage. Aber nehmen wir mal an, jetzt spreche ich mal als ein Außenstehender, nehmen wir mal an, ich glaube das nicht, aber das ist wahr. Dann habe ich in dem Moment alles verpasst. Und ich habe gedacht, okay, das wäre sehr schade, wenn bei dem wichtigsten Ereignis der Zukunft, nämlich wenn Jesus wiederkommt, genau dasselbe passiert wie bei seiner Geburt. Nämlich, dass die Menschen, zu denen er kam, da nicht drauf geachtet haben. Da steht, sie haben ihn nicht aufgenommen. Und ich denke, es ist an der Zeit, daran zu arbeiten, dass wir nicht zu denen gehören, die in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, überrascht sind. Oder ich sage es mal etwas deutlicher, die dann nicht vorbereitet sind. Das wäre die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber ich möchte trotzdem mal versuchen, das so einfach wie möglich, ein einfacher Mann. Jetzt muss ich noch was sagen. Einige kennen ja noch meinen Vater. Mein Vater war ein einfacher Mann, aber der konnte etwas, was ich nicht kann. Wenn ich mich mit ihm über die Bibel unterhalten habe, dann sagte der in einem Gespräch mehrmals und 1. Mose Kapitel 3 Vers sowieso steht das und das und Matthäus 12 Vers 3 sagt das und das. Ich kriege vielleicht 3 Bibelstellen mit Quellenangabe auf die Reihe. Und weil ich das nicht kann, schreibe ich mir das mal auf. Dann habe ich angefangen, alles das, was ich so festgestellt habe zu dem Thema, aufzuschreiben. Und ich habe angefangen wie jemand, der ganz bei Null wieder anfängt. Und da möchte ich euch mal mitnehmen in so ein paar Gedanken zu diesem Thema. Ich möchte noch eins sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, über andere zu urteilen. Also wenn ich das angesprochen habe, was ich im Internet gesucht und nicht gefunden habe, dann geht es nicht darum, andere zu verurteilen. Ich denke, wir alle haben uns, wie man so schön sagt, an die eigene Nase zu fassen. Ja, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, erkennt man etwas ganz Entscheidendes. Das Neue Testament fängt an mit der Geburt Jesu, wissen wir alle. Und es endet mit der Aussage, und das muss ich mal vorlesen, das ist der vorletzte Vers in der Offenbarung. Da spricht Jesus, ich lese mal den ganzen Satz vor, es spricht, der dies bezeugt, nämlich Jesus, ja, ich komme bald, Amen. Und dann sagt der Johannes, der das geschrieben hat, ja, komm, Herr Jesus. Das ist eine Herausforderung, wenn ich mir vorstelle, der Johannes hat von ganzem Herzen gesagt, komm, Herr Jesus. Und wenn ich dann auf mich schaue, dann sieht es manchmal nicht so aus. Dann denke ich manchmal, natürlich freue ich mich darauf, dass Jesus wiederkommt, ganz klar, aber manchmal denke ich, ach, es wäre vielleicht besser, wenn du heute noch nicht kommst. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber noch ein Hinweis, selbst im Alten Testament finden wir unzählige Hinweise darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das letzte Buch des Alten Testamentes, der Prophet Malachi ist das, der endet sogar mit einem Hinweis auf das Kommen Jesu und danach spricht er erst davon, Entschuldigung, das habe ich falsch ausgedrückt, der endet mit dem Hinweis darauf, dass Jesus wiederkommt, unser heutiges Thema, und danach sagt er erst etwas zu seinem ersten Kommen. Interessant, und ich denke mal, das ist ein Zeichen für uns, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. So, jetzt bitte ich mal um die erste Folie. Ich habe mal versucht, so einen Grundkonsens nochmal eben in den Raum zu stellen. Das ist, denke ich mal, ganz hilfreich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man einmal das sieht, was im Großen und Ganzen Konsens ist, wo also die meisten Bibellehrer einer Meinung sind. Nur bei dem Problem ist gut, bei dem Punkt, wo die Fragezeichen sind, da sieht man das unterschiedlich. Aber fangen wir mal kurz an. Also das ist so ein sogenannter Zeitstrahl. Wir sehen ganz links die Geburt Jesu, dann die Himmelfahrt, wo Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Und jetzt sagte ich ja schon, die Bibel spricht davon, dass Jesus wiederkommt. Und dann macht man sich natürlich die Gedanken und möchte gern wissen, wann das ist. Jesus hat gesagt, das weiß ich nicht mal selber, das weiß nur der Vater im Himmel. Das weiß kein Engel, niemand weiß es. Und das heißt auch gleichzeitig, dass alle Versuche, das auszurechnen, scheitern. Trotzdem habe ich es gewagt, dieses Thema heute mal mit der Überschrift zu versehen, wann kommt Jesus wieder? Trotzdem, ich werde das gleich nochmal deutlich machen, weshalb ich das gemacht habe. So, und dann sagt man, es gibt, wir wissen nicht wann, aber zum Ende der Zeit, die sogenannte Entrückung. Das ist ein Ereignis, wo alle die Menschen, die zu Jesus gehören, in einem Augenblick von dieser Erde weggenommen werden. Und da haben sich viele den Kopf zerbrochen und sich die Frage gestellt, wann wird das sein? Und ich habe Fragezeichen darunter gemacht, weil man das wirklich kaum zuordnen kann. Man weiß nicht, ist das vor dieser 7-Jahresfrist, von der die Bibel spricht? Noch ein Wort zu dieser 7-Jahresfrist. In der Bibel ist klar erkennbar, es wird eine Zeit geben, die dauert 7 Jahre und die ist mit der Herrschaft des Antichristen verbunden. Und wenn wir mal in die Welt gucken und sehen, was alles so abläuft, dann sehen wir ganz deutlich, dass der Auftritt dieses Antichristen vorbereitet wird. Das fing schon an mit der Globalisierung, das haben wir gar nicht gemerkt. Es gibt so viele Hinweise, die einfach andeuten, alles wird vorbereitet für den Auftritt dieses Antichristen. So, und da sagt die Bibel, wenn der kommt, dann wird erstmal ein Friedensschluss, wahrscheinlich Nahe Osten, ne? Ein Friedensvertrag abgeschlossen und der wird nach 3,5 Jahren gebrochen Und dann fängt die sogenannte Trübsalzeit an mit all den schlimmen Dingen, von denen in der Offenbarung und an anderen Stellen die Rede ist. So, und dann kommt Jesus wieder, das ist auch ziemlich klar erkennbar, dass Jesus nach dieser 7-Jahreszeit wiederkommt. Und dann beginnt das sogenannte 1000-jährige Reich, wo Christus auf dieser Erde herrscht. Danach kommt das Gericht, wo sich ein jeder Mensch vor Gott verantworten muss, es sei denn, dass er das in seinem Leben schon getan hat, sprich, sich zu Jesus Christus bekehrt hat. Und wer das gemacht hat, der muss vor diesem Gericht keine Angst haben. Und deshalb dürfen wir auch ganz frei darüber sprechen. So, und dann kommt die Ewigkeit. So, das ist also das, was man im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und jetzt sagte ich schon, es gibt viele Bibelstellen, die das zum Thema haben. Und jeder von uns, denke ich mal, kann sofort so ein paar Stellen nennen. Ich sage nur mal die sogenannten Endzeitreden. Matthäus 24, das habe ich sogar behalten. Lukas 21, Markus 13, da ist das, die sogenannte Endzeitrede aufgeführt, die Jesus seinen Jüngern gehalten hat. Dieses Thema wendet sich in erster Linie an gläubige Christen. So, und dann gibt es aber auch Stellen, wo man das auf den ersten Blick nicht so sehr vermutet. Und das Interessante ist, dass Jesus uns Zeichen gegeben hat. Er hat gesagt, es gibt bestimmte Zeichen, daran werdet ihr erkennen, dass die Zeit nahe ist. Und man kann das nicht auseinanderhalten, ob es da nur um nur ist. Blöd ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Ob es also nur um die Wiederkunft Jesu geht oder auch um das Ende der Zeit. Das kann man nicht trennen. Das zeigt aber, dass beides eng aneinander erfolgt, dass es zusammenliegen wird irgendwie. Ne? So, und da gibt es Zeichen. Jetzt habe ich ja gesagt, wir dürfen das nicht ausrechnen. Eigentlich müsste ich jetzt schon Amen sagen, ne? Und Schluss machen. Wir dürfen ja nicht rechnen. Rechnen will ich auch nicht. Aber wenn Jesus Zeichen gibt und an anderer Stelle sagt, ihr könnt die Zeichen am Himmel für das Wetter beurteilen, aber die Zeichen der Zeit nicht, dann ist es doch ein ganz starker Hinweis, dass wir uns mit diesen Zeichen auseinandersetzen. Nicht, dass wir Zeichen sammeln und sagen, das ist erfüllt und das ist erfüllt. Nein, all diese Zeichen sind uns dafür gegeben, damit wir uns auf das große Ereignis, wo Jesus wiederkommt, vorbereiten. Und ich denke mal, weil das so ist, deshalb dürfen wir auch dieses Thema einfach ganz frei in den Vordergrund stellen. Das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt sagte ich ja schon, es gibt manchmal Stellen in der Heiligen Schrift, wo man das nicht so sehr vermutet, was da alles so drin steht. Und ich habe eine Stelle gefunden, die möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zwar finden wir, diese Stelle finden wir im Lukas-Evangelium, und zwar im Kapitel 22. Jetzt lese ich mal erstmal ein paar Verse vor, ein Teil wird sichtbar bleiben und dann sprechen wir darüber. Und zwar ist Folgendes passiert, Pharisäer kamen auf Jesus zu und sagten, hör mal Meister, wann kommt denn das Reich Gottes? So, und man kann sich vorstellen, dass die gar kein echtes Interesse hatten. Und deshalb gibt Jesus ihnen die Antwort, die ich mal so ganz frei übersetze, so ähnlich wie ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lest das mal zu Hause nach, dann wisst ihr, was Jesus gesagt hat. Aber so ähnlich muss man das verstehen. Er hat sich mit den Leuten, die kein Interesse hatten, über dieses Thema nicht auseinandergesetzt. Aber dann passiert etwas, als Jesus mit den Jüngern alleine war, da greift er diese Frage auf. Und ich lese einen Teil davon vor. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Jetzt den Rest. Und wie sie in den Tagen Noahs waren, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete sie alle. Ebenso ging es auch in den Tagen des Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Jetzt gibt es einen Fehler, wenn man diese Stelle liest, den man machen kann, dass man sagt, okay, das habe ich jetzt ja gelesen, das ist das, was heute für mich dran war, und dann hakt man das, ich will nicht sagen ab, aber dann liest man vielleicht weiter irgendwas anderes, man macht sich keine Gedanken mehr. Und ich möchte heute mal herausfordern dazu, sich das, was ich eben vorgelesen habe, unter dem Aspekt anzusehen, welche Zeichen nannte Jesus in diesem Text. Ich bin ja ein netter Mensch, ich habe es unterstrichen. Und interessant ist, dass die beiden ersten Zeichen gar nicht so auffallen. Ich habe sie jetzt mal mit anderen Worten nochmal niedergeschrieben. Das erste, da wird gesagt, Christen möchten wenigstens einen einzigen Tag der Herrschaft Jesu sehen, sehen ihn aber nicht. Übrigens, wenn Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, dann kann man das so nehmen, als wenn er direkt zu mir gesprochen hat. Weil all das, was er seinen Jüngern gesagt hat, auch immer unmittelbar den späteren Jüngern Jesu gilt. Also den gläubigen Christen. So, das erste Zeichen haben wir, wir sprechen gleich noch darüber. Das zweite ist auch auf den ersten Blick nicht als Zeichen zu erkennen. Das ist irgendwie komisch, ne? Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird man sagen, siehe hier, siehe dort. Und er sagt, lauft ihnen nicht nach. Und ich habe das mal mit Ersatzangeboten oder mit Sensationen umschrieben. Und dann, das haben wir natürlich auf den ersten Blick erkannt, es wird gesagt, oder Jesus sagt, es werden Verhältnisse sein wie zu Noahs Zeiten. Und das sollte uns dazu animieren, auch mal darüber nachzudenken, wie war es denn zur Zeit Noahs? Nicht einfach jetzt zu sagen, Jesus hat ja ganz am Schluss gesagt, sie aßen, sie tranken und so weiter und das reicht. Es lohnt sich, mal ein bisschen zurückzudenken. Das Gleiche gilt für die Aussage, es werden Verhältnisse vorliegen wie zu Lots Zeiten. Und dann hat Jesus ja, wie ich schon ein paar Mal sagte, von Essen, Trinken und so weiter gesprochen. Das habe ich jetzt so bezeichnet, dass ich gesagt habe, alltäglichen Dingen wird höchste Aufmerksamkeit zugewendet. Ja, und das sind mal so die Punkte, die wir jetzt mal gemeinsam ein wenig genauer untersuchen wollen. Kommen wir mal zu dem ersten Zeichen. Ich sagte schon, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ne? Und ich habe mich dann auch noch mal so weiter informiert und habe mal gesagt, wie wird das denn allgemein ausgelegt? Es ist ja nicht so, dass man das Rad immer selbst neu erfinden muss. Es ist ja gut, dass es viele, viele Christen gegeben hat, die sich zu Fragen, die uns heute bewegen, schon Gedanken gemacht haben. Und da kann man ja drauf zurückgreifen. Und interessant ist, das wird meist so ausgelegt, dass gesagt wird, es werden Zeiten kommen, wo die Gemeinde Jesu sich nach der Wiederkunft Jesu sehnt. Und das war ja zu allen Zeiten der Fall. Meistens dann, wenn Christen unter Verfolgung oder Benachteiligung gelitten haben oder aber wenn eine sogenannte Erweckungszeit da war, dass Jesus wirklich, so wie bei uns in Deutschland nach dem Krieg, das war ja eine Phase in der westlichen Welt, wo wirklich was los war in der Gemeinde und in den Gemeinden überall, ne? Und diese Gemeinde zum Beispiel ist entstanden durch einen Fabrikanten, Hermann Zeiss, der Gottes Wort ernst genommen hat, wo es Zeichen und Wunder gab. Ich war so ein kleiner Steppke, ich kann mich noch erinnern, eine Veranstaltung in der früheren Stadthalle, das war so eine ganz große Holzkiste. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als die zu Ende war, dann waren die vorderen Reihe, da lagen die Krücken, da standen Krankenfahrstühle, Menschen, die auf der Trage reingetragen wurden, konnten laufen. Das waren Dinge, die haben sich eingebrannt. Und wir würden uns doch freuen, wenn wir sowas sehen würden. Ne? Und damit bin ich bei der zweiten Möglichkeit, wie man das auch verstehen könnte. Zu allen Zeiten gab es in der Gemeinde Jesu Menschen, die gesagt haben, wir möchten doch das Wirken des Heiligen Geistes neu erleben. Wir möchten erleben, dass Jesus wirklich in unserer Mitte ist. Und wo Jesus ist, da muss doch was passieren. Da kann es doch nicht so sein, dass man genauso rausgeht, wie man reingegangen ist. Diese Sehnsucht ist auch vorhanden. Und ich glaube, beides ist richtig. Auf der einen Seite gibt es viele, viele Christen. Ich habe gerade gelesen, dass über 300 Millionen Christen in der ganzen Welt im Moment unter Verfolgung stehen. Mal stärker, mal weniger. Und da ist der Ruf, Herr Jesus, komme bald, lauter als bei uns. Und dann gibt es Zeiten der Dürre. Ich würde mal sagen, das trifft für Westeuropa zu, ganz besonders vielleicht für unser Land, wo man einfach sagt, das kann es nicht sein, das kann nicht alles sein. Da muss doch mehr sein. Wir sehnen uns danach, dass Jesus doch stärker wirkt in unserer Mitte. Und Jesus sagt, so ungern wie ich das sage, es wird Zeiten geben, wo nicht mal das passiert. Und das deutet darauf hin, dass das Zeichen der Zeit auch so aussehen könnte, dass vielerorts Lauheit herrscht. Dass vielerorts es so aussieht, als wenn Jesus gar nicht da wäre. Ich nenne das einfach mal geistliche Dürre. Und dazu würde auch gleich das nächste Zeichen passen. Was machen wir, wenn wir irgendwie hören, in XYZ, da ist was los. Da bekehren sich Menschen, da passieren Zeichen und Wunder. Das hat manchmal sogar einen richtigen Tourismus ausgelöst. Dass Leute dahin geflogen und hingefahren sind, wo irgendetwas los war. Ich möchte nochmal sagen, wir freuen uns, wenn das passiert. Und sicher, man darf sicherlich auch mal hingucken. Aber man kann das ja aus der Entfernung nicht beurteilen. Und Jesus sagt, hört nicht drauf. Komisch, ne? Aber ich denke mal Folgendes. Wenn es so ist, dass wo irgendwo auf der Welt etwas passiert, was wir auch gerne hätten, dann ist es nicht angebracht, dahin zu fahren. Zuschauer kann man da nicht gebrauchen, da kann man Arbeiter gebrauchen. Und wenn das nichts war, wenn man einer Luftblase nachläuft, dann ist es schade um die Zeit. Und ich denke, auch das wird ein Zeichen sein und man kann es beobachten. Wenn irgendwo was los ist, dann gibt es so ein, ja, so ein Sensationsgetue, ne? Und Jesus sagt, lass das. Ich glaube auch, er sagt es deswegen, dass es wichtiger ist, da wo wir sind, uns auch vor ihm zu beugen und einfach mal zu fragen, Herr, warum haben wir hier zum Beispiel Dürre? Warum sind wir so weit weg von dem, was dein Wort über die erste Gemeinde sagt? Oder wenn ich an die Älteren in unserer Mitte denke, warum passiert das nicht mehr, was wir früher mal erlebt haben. Kommen wir jetzt, ich muss mich ein bisschen sputen, ich merke das schon, kommen wir jetzt mal zu Noahs Zeiten. Ich möchte mal einen Satz vorlesen. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Gott hat eine Analyse erstellt. Er hat festgestellt, das, was auf der Erde läuft, mag ich nicht mehr ansehen. Wir würden jetzt als Christen sagen, die Sünde hat Überhand genommen. Die Bosheit war groß und Gott hatte keinen anderen Ausweg gesehen, als Schluss zu machen mit der damaligen Menschheit. Das ist irgendwie hart. Aber auch das gehört dazu. Wir haben einen Gott, der gerecht ist, der heilig ist. Und was wäre das für eine Gerechtigkeit, wenn es kein Gericht gäbe. Und wir sehen beim Rückblick, auch in der Vergangenheit gab es Gericht. Und auch in der Zukunft, das habe ich eben schon gesagt, wird es den Tag geben, wo jeder Mensch vor Gott erscheinen muss. Ja, und bei Noah war es also so, dass die Ungerechtigkeit Tagesordnung war. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt, den sieht man gar nicht so auf den ersten Blick. Da kommt man erst drauf, wenn man sich das mal so vorstellt. Die Arche hat Noah ja nicht von 8 bis 10 Mal eben gebaut, nicht so in 2 Stunden. da kann man vielleicht ein Papierschiffchen bauen, aber der hat Jahre daran gearbeitet. Viele, viele Jahre. Und die Menschen haben das gesehen. Und die haben wahrscheinlich gesagt, Noah, was machst du denn da? Hier mitten auf dem Land ein Schiff. Und mit Sicherheit hat Noah gesagt, weshalb er das macht. Ich sage es mal kurz. Die Menschen haben die rettende Arche gesehen. Und es hat sie nicht interessiert. Bis der Tag kam, wo es zu spät war. Und jetzt möchte ich mal ganz einfach auf die Verhältnisse zu Lots Zeiten eingehen. Und da muss ich mal ein bisschen ausholen. Wir alle wissen ja, Abraham hatte von Gott den Auftrag gehabt, in ein Land zu ziehen, was Gott ihm zeigen wird. Und dann hat er seinen Neffen mitgenommen und dann kamen die im heutigen Israel an. Und sein Neffe war wahrscheinlich auch ein guter Geschäftsmann, jedenfalls beide wurden reich. Sie waren Tierzüchter, sie hatten große Herden und der Neffe hat dann geguckt, wo könnte ich denn die besten Weideplätze finden, und die hat er sich dann gecasht, ne? Abraham hat nichts dazu gesagt und dann zog er, und das ist ganz interessant, dann zog er in die Gegend von Sodom und Gomorra. Und man muss nicht mal Christ sein, wenn man diese beiden Städtenamen hört, dann fällt einem sofort ein, Zustände wie in Sodom und Gomorra. Das ist im Gedächtnis der Menschen unserer Zeit irgendwie drin, ne? Und das war also eine Gegend, das waren Städte, so sagt es die Bibel, die sehr sündig waren. Und erst hat er sein Zelt in der Nähe dieser Städte aufgeschlagen. Das war ja bequem. Er hat die Tiere verkauft. Es war nicht weit bis zu den Kunden. Und irgendwann wohnte er in Sodom. Und da hat er sogar Karriere gemacht. Er wurde in den Stadtrat gewählt. Ich sage es mal mit heutigen Begriffen. Und jetzt passierte Folgendes. Jetzt kam Gott und hat gesagt, das gucke ich mir nicht länger an, was in Sodom und Gomorra passiert. Ich habe beschlossen, diese Menschen zu vernichten. Hart, ne? Ist wirklich hart. Das passt gar nicht in das Bild, was wir von Gott haben. Wir hätten ja am liebsten den Papa-Gott, der zu allem Ja und Amen sagt. Aber das ist auch Realität. Die Bibel zeigt es uns. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde. Deshalb starb er am Kreuz. Damit Menschen nicht verloren gehen. Damit sie nicht in das Gericht Gottes fallen. So, jetzt war das soweit. Gott hat zwei Engel geschickt. Die gingen in die Stadt. Der Lot freute sich. Übrigens, im Neuen Testament wird sogar gesagt, dass es ein gerechter Mann war. Der lud die Engel zu sich ein ins Haus. Sie kamen ins Haus und dann steht etwas in der Bibel, das ist erschütternd. Da steht, am Abend versammelten sich die Männer der Stadt vor dem Haus und sagten, Lot, gib diese beiden Männer heraus. Wir wollen uns über sie hermachen. Die Bibel hat eine feine Sprache, ne? Und man rätselt vielleicht, was heißt das, sich über die Männer hermachen. Es ging um Homosexualität. Sie haben diese Homosexualität offen ausgelebt. Sie haben das nicht nur ausgelebt, sie haben ihre sexuellen Vorlieben auch deutlich kommuniziert. Sie haben gesagt, was sie wollten. Wie gesagt, die Bibel drückt das ganz vornehm aus. Das ging sogar so weit, dass der Lot sagte, Mensch, mach doch nicht so einen großen Fehler. Gott könnte das nicht gut finden. Ich gebe euch meine Töchter, muss man sich mal vorstellen. Ne? Da bietet ein Vater diesen Menschen seine Töchter an. Aber jetzt muss man eins im Kopf haben. Die homosexuellen Männer hatten an den Frauen kein Interesse. Denen wäre wahrscheinlich nichts passiert. Und das tut das so ein bisschen entschärfen. Kurz, die Situation eskalierte und nur durch das Eingreifen der Engel konnte verhindert werden, dass die das Gebäude gestürmt haben. Da steht, die wurden mit Blindheit geschlagen und fanden die Tür nicht. So macht Gott das dann. Und jetzt wird es wieder ganz interessant. Der Lot oder Lot, der steht ja für Gläubige. Und jetzt sagen die Engel zu ihm, du pass mal auf, wir sind hier, weil wir diese Stadt vernichten müssen. Gott hat das beschlossen, das läuft so nicht weiter. Aber wir möchten und Gott möchte, dass du und dein Haus gerettet wird. Hast du hier in dieser Stadt noch jemanden außer deiner Frau und deinen beiden Töchtern? Hat er ein bisschen überlegt und sagt, ja, ich habe die Verlobten, meine künftigen Schwiegersöhne. Dann sagt er, dann geh mal hin, versuch die mitzunehmen. Dann geht er zu den Schwiegersöhnen in Spee Und die lachten ihn aus. Was willst du denn, alter Mann? Das ist doch so gut hier. Hier leben wir gut. Lass das mit deinen Spinnereien. Wenn du gehen willst, dann geh man. Wenn das für dich gut ist, okay, aber für uns ist das nichts. Und dann kommt noch etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Da steht, ich sage es mal mit meinen Worten, die Engel mussten mehr oder weniger Gewalt anwenden, sanfte Gewalt, um den Lot von dem Verderben wegzuziehen. Da steht, sie nahmen ihn, seine Frau und seine Kinder bei der Hand, also seine beiden Töchter, und zogen am Morgen aus der Stadt heraus. Der hat gar nicht geschnallt, in welcher Gefahr er sich befindet. Das waren die Verhältnisse zu Lots Zeiten. Und jetzt ist es noch interessant, einfach mal zu vergleichen, was sagt Jesus denn sozusagen zusammenfassend über das, was die Zeit Noahs und die Zeit Lots prägte. Ich habe mal aufgeschrieben, was Jesus von beiden sagt. Achtet mal auf die Unterschiede, oder besser gesagt, achtet mal darauf, was die Menschen von Sodom nicht taten. Was fällt auf? Was haben die Menschen von Sodom im Gegensatz zu den Leuten zur Zeit Noahs nicht gemacht? Sie haben nicht geheiratet und sie wurden nicht verheiratet, steht in manchen Übersetzungen. Das war ja früher so üblich, dass die Eltern die Frau oder den Mann ausgesucht haben. Ne? Das heißt also, dass die Eltern ihre Kinder verheiratet haben oder dass die Menschen selber geheiratet haben. Und Jesus nennt beides. Sie haben nicht geheiratet und wurden nicht verheiratet. Warum? Ich denke, das muss ich gar nicht sagen, was der Hintergrund dafür ist. Und jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen. Jesus hat gesagt, alles das, was hier, diese fünf Punkte, was hier aufgeführt ist, das wird ein Zeichen für die Zeit sein, wo ich wiederkomme. Und jetzt können wir mal überlegen, was sehen wir denn, wenn wir in unsere Welt gucken. Fangen wir mal mit dem letzten an. Das heißt ja praktisch, dass alltäglichen Dingen höchste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Schauen wir erstmal auf Menschen, die nicht glauben. Worum dreht sich das ganze Leben? Es dreht sich um das Hier und Jetzt. Und das, was wirklich wichtig ist, scheint nicht zu interessieren. Dafür haben die Menschen keine Zeit. Aber Jesus richtet diese Worte auch an seine Jünger. Und wir müssen uns auch fragen, und wie sieht es bei uns aus? Und die Gefahr ist doch da. Wie schnell verlieren die Dinge, die wirklich wichtig sind, die für das ewige Leben zählen, wie schnell verlieren die ihre Bedeutung? Ich denke, da müssen wir alle sagen, das erleben wir immer wieder. Ich weiß, wir leben in einer Zeit der Manipulation. Und was auf uns einstürmt, nicht nur im Bereich Kaufen und Verkaufen, Werbung, ist so geschickt gemacht, dass man einfach immer wieder darauf reinfällt. Das scheint fast normal zu sein. Das ist so ein, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mal mit Manipulation beschäftigt, egal in welchen Bereichen, das ist mittlerweile so geschickt, das sind so geschickte Techniken, ich habe das selber mal unterrichtet zum Teil, ne? Ich weiß also so ein bisschen, wovon ich rede, das ist so geschickt, dass Menschen darauf reinfallen. Deshalb sind wir auch als Christen in der Gefahr, dass wir das, was wirklich wichtig ist, vernachlässigen. Und ich glaube, wenn wir heute darüber sprechen, dann soll das für uns ein Anreiz sein, darauf zu achten. Denn wir möchten nicht verpassen, wenn Jesus wiederkommt. Das wird der schönste Tag sein, den man sich vorstellen kann. Das wird der schönste Tag sein. Und es wäre so schade, wenn wir wegen vergänglicher Dinge das versäumen. Dann Verhältnisse wie zu Lots Zeiten, muss ich das sagen. Homosexualität ist gesellschaftsfähig. Bis 1994 wurde das noch bestraft in unserem Land. Und heute werden Menschen, die das praktizieren, angehimmelt. Man hat fast schon den Eindruck, dass man als Nicht-Homosexueller, also als Heterosexueller, unnormal ist. Deutlicher, denke ich, geht es nicht. Wenn wir Noahs Zeiten nehmen, Ungerechtigkeit nimmt überhand, das sehen wir. wohin wir gucken. Also ich mache es jetzt mal kurz. Jesus hat uns diese Zeichen gegeben, damit wir nicht schlafen, sondern dass wir aufwachen, dass wir anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und wenn man das jetzt so sagt, wenn man so ein Thema anspricht, dann hat das immer den Touch, dass es irgendwie auch runterziehen. Ne? Wenn man mal auf die Zeichen der Zeit achtet, die Jesus nennt, da passiert so viel Schlimmes, darüber kann man sich nicht freuen. Das ist etwas, was keiner mag und was auch keiner erleben möchte und was wir niemandem wünschen, dass er das erlebt. Aber es gibt einen Unterschied. Jesus sagt zu den Menschen, die zu ihm gehören, wenn ihr seht, dass das alles anfängt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Haupt erheben ist ein Zeichen der Freude. Muss man sich mal vorstellen, angesichts dieser schlimmen Dinge sagt Jesus, freut euch. Aber nicht darüber, weil die schlimmen Dinge passieren. Man kann sich nicht über Kriege, über Seuchen, über Ungerechtigkeit, darüber kann man sich nicht freuen. Das verlangt Jesus nicht und das meint er auch nicht. Aber er sagt, dann freut euch auf eure Erlösung. Und das sagt man so leicht. Und als ich das gelesen habe, das möchte ich auch noch mit euch teilen, da habe ich mich ein wenig erschrocken. Und zwar deswegen, ich mache es mal anders. Wer muss erlöst werden? Ich möchte nur noch sagen, es geht hier nicht um die Erlösung im Sinne von Rettung, dass man mit Gott im Reinen ist, sage ich jetzt mal, dass man zu Jesus gehört, darum geht es nicht. Es geht um Gläubige, die erlöst werden müssen. Erlöst werden muss nur jemand, der in einer Situation ist, die nicht okay ist, der in Not ist, körperlich, geistig, seelisch, was es auch sein mag. Und hier geht es darum, dass Jesus zu den Gläubigen sagt, freut euch darauf, eure Erlösung ist nahe. Und ich denke mal, wenn wir jetzt an unsere Geschwister denken, die leiden, die haben damit kein Problem. Die sagen, die warten darauf, habe ich eingangs gesagt. Die sagen, Herr Jesus, komme bald. Und ich denke, dass uns so manches fehlt, uns auf die Erlösung zu freuen. Manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, in welcher Situation man ist. Also es geht darum, dass wir an dem Tag, wo Jesus kommt, uns freuen. Und noch ein Beispiel. Die Bibel vergleicht diesen Tag, wo Jesus kommt, mit einer Hochzeit. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Und das habe ich mir mal vorgestellt, also die unter uns verheiratet sind, denen muss ich das ja nicht sagen, wir haben uns doch alle darauf gefreut, dass wir dann endlich mit unserer Frau oder umgekehrt mit dem Mann, den wir gerne haben, zusammen sind. Ne? Jetzt stell dir mal vor, jetzt spreche ich nur mal die Männer an, ne? Stell dir mal vor, an dem Tag, wo du geheiratet hast, eine halbe Stunde vorher, rufst du noch mal eben an bei deiner Braut und sagst, du in einer halben Stunde, dann ist es soweit. Und die sagt, was denn? Ja Mensch, Trauung ist doch angesagt, in einer halben Stunde ist der Termin. Och, ich bin noch beim Shoppen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Was wäre das? Ne? Das wäre doch irgendwie schade. So, aber jetzt geht es ja um die Frage, wie komme ich dahin, dass ich mich darauf freue, dass Jesus wiederkommt? Und da gibt es ein ganz einfaches Rezept. Das lautet einfach, beschäftige dich damit. Fang einfach mal an, dich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann wirst du dich freuen. Es wird eine Zeit kommen, wo wir bedrängt werden. Wer die Augen aufmacht, der kann das jetzt schon sehen. Das bahnt sich an. Es wird nicht so bleiben, wie wir das bisher erlebt haben. Es wäre schade, wenn Gott solche Dinge anwenden muss, nur damit wir uns auf die Wiederkunft Jesu freuen. Freuen auf die Wiederkunft Jesu kann sich natürlich auch nur derjenige, der weiß, dass er zu Jesus gehört, dass er gerettet ist. Also jemand, der sich bekehrt hat, der neues Leben empfangen hat und der dann auch die Gewissheit bekommen hat, dass es fast normal, dass man bei Jesus sein wird. Auf der Erde ist es so, Oder anders gesagt, es gibt in der Bibel die Rede davon, dass Gott ein Buch des Lebens hat. Und es ist wichtig, dass dein Name und dass mein Name da steht. Und das muss man wissen. Wenn ich auf der Erde in irgendeinem Verzeichnis aufgeführt bin, habe ich das Recht, nach dem Datenschutzgesetz mich zu erkundigen, ob bestimmte Daten über mich gespeichert sind. Bei Gott ist es viel einfacher. Da steht, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So, ich habe gesehen, die Zeit ist mir weggelaufen. Ich breche einfach mal ab. Ich möchte jeden ermutigen, wer dieses Wissen, ich bin gerettet, nicht hat, schieb das nicht auf die lange Bank. Such ein Gespräch mit einer Person deines Vertrauens. Und dann, denke ich, wirst du erleben, dass du weißt, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Ja, und wir haben gesagt, dass wir gleich auf das Abendmahl übergehen. Dazu möchte ich nochmal die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. So hast du das ja angekündigt. Und danach werden wir das Abendmahl feiern.